Design Symposium 2017. Wir sind im Toni Areal, also ZHDK, ein transdisziplinäres Podium für Eigenwilligkeit, Glück und Erfolg unter dem Titel I Did It My Way. Von sterbenden Erdbeeren, verlangsamten Insekten und prekären Millionen, wie aus Positionen und Projekten Lebenswege werden. Als Gast haben wir heute Liselotte Dändler als erstes, Geschäftsführerin von der Radioschule Klipp und Klang in Zürich.
Schön da zu sein, guten Tag miteinander.
Ich lasse am besten zuerst noch etwas laufen von einer Platte. Wir haben da so einen Plattenspieler vor uns, so einen mobilen Teil, der so ein bisschen rumgewackelt.
Das sind Sardinen, ca. 200 Gramm, 150 Gramm Quark, 500 Gramm gekochte, geriebene Kartoffeln, ein Ei, 4 Esslöffel Mehl, 4 Esslöffel Milch, 1 Esslöffel Essig und Salz, Pfeffer und Muskat. Zubereitung ist einfach. Alle Zutaten vermischen, wobei die Sardinen mit einer Gabel fein zerdrückt werden sollen.
Liselotte Dändler, kochst du gern?
Ich koche sehr gern. Es ist etwas total Beruhigendes, nach einer völlig durchgeknallten Woche am Sonntag in die Küche stehen und eine Riesenpfanne Sugo machen und alles fängt an gut zu schmecken. Gegen den Abend kommen die Kinder, also auch die, die nicht mehr daheim wohnen. Und dann sitzt man sich um den Spaghetti-Topf. Hervorragend.
Was ist dein liebster Rezept?
Du meinst jetzt neben Polo? Sehr breit. Es kommt wirklich auf die Tagesform und auf die Jahreszeit drauf an. Ganz einfach zum Beispiel eine Tortilla schnell am Abend mit einem gemischten Salat. Mit meiner Tochter immer mal wieder Hörnli und Kacket. Aber auch asiatisch angehauchte Gerichte. Ich koche eigentlich nicht nach Kochbüchern. Ich gehe posten und dann gibt es, was der Markt oder der Laden hergegeben hat.
Wir haben einen Ausschnitt gehört aus dem Schweizer Radio von der Platte Zeitzeugen. Kochen am Radio ist immer etwas Wunderbares zum Zuhören. Du hörst auch viel Radio. Erzähl mal schnell, was mit dem Radio auf sich hat bei dir im Leben.
Also meine Geschichte mit dem Radio ist eigentlich ein Hin und Her, muss ich sagen. Ich habe angefangen als Printjournalistin zu arbeiten. So kommen aus den selber gemachten Biografien von den späten 70er, 80er Jahren, Anfang 80er Jahre, das ist die Zeit, in der ich mich für meinen Berufsweg entschieden habe, wo man wirklich ganz viel hat können für sich warnen, wenn man einfach genug mutig, genug frech und genug bereit war, ist einfach zu arbeiten wie ein Amok. Dann ist wirklich, man hat können in eine Agentur hineinlaufen, man hat können auf eine Redaktion sich vorstellen und hat relativ schnell eine Chance bekommen, hat es nachher einfach müssen packen. Und dann ist dann plötzlich die Zeit gekommen, wo Radio Beromünster aufgebrochen ist oder aufgebrochen worden ist, muss man ja fast sagen, es ist nicht so wirklich freiwillig passiert. Ich habe meine ersten Radioversuche bei Radio Lora, damals noch im Seefeld, gemacht. Wir waren eine Frauengruppe, haben eine gewerkschaftliche Kontakt- und Informationsstelle für Frauen eingerichtet. Natürlich nicht im Volkshaus, wo Gewerkschaften beheimatet waren, sondern öffentlich und frei zugänglich. Also wir haben gehofft, ohne Schwellenangst zugänglich im Kreis 4. Und haben gedacht, ja, wir machen das jetzt mal und dann sollen dann da die Kameraden, Genossen sollen dann ein bisschen noch die Miete zahlen. Also wie viele in derselben Zeit hat auch das Projekt in zivilem Ungehorsam angefangen. Das war ein ganz wichtiges Stichwort in derselben Zeit. Und dort haben wir Themen, die uns aufgefallen sind, die vor allem Frauen jetzt in schwierigeren Berufen, also Verkäuferinnen auf Anruf, Frauen, die im Service gearbeitet haben und gekündigt worden sind, weil sie schwanger waren und man ja das gestern nicht mehr zumuten kann, dass man mit einem dicken Bauch ihnen etwas serviert, haben wir so Themen angefangen aufgegriffen und bei Lora Sendung machen. Und dann ist ja dann auch die Zeit gekommen, wo auch DRS 3 ins Leben gerufen worden ist und wo es in den Zürcher Redaktionen jemanden gesucht haben, der redaktionellen Hinterbau macht, haben sie mich angefragt, ob ich das machen möchte. Und dann bin ich im 85 zum 3 und bin bis Ende 1999 dort geblieben. Und habe also dort auch einmal eine Sendeserie zum Thema Kochen mitgemacht. Das ist TRS-3-Küche gewesen. Es hat dort sogar Ordner gegeben mit Rezepten, wo die Hörerschaft bestellen konnte. Und ich war dort für die Regionalküche zuständig und mit Aufnahmegeräten in der Schweiz umeinander gereist und habe Lieblingsrezepte von Menschen aus verschiedensten Regionen zusammengesammelt.
Jetzt bist du seit dem Jahr 2000 bist du bei der Radioschule Klipp und Klang
dabei. Ja. Also sobald ich weg bin, beim 3, wir hatten dort noch ein totales Verbot, unser Wissen irgendwie weiterzugeben an Leute außerhalb der SRG. Und als ich Ende 1999 beim 3 weg bin, habe ich im Dezember, habe ich glaube im Januar, dann angefangen, bei der Radioschule Klipp und Klang als Kursleiterin einsteigen. Mhm. Und immer mehr dort. Und, also die Radioschule Klipp und Klang ist als Verein organisiert. Da sind vor allem Kursleitungen Mitglieder. Also ist man dann mal schnell schon irgendwie im Vorstand gewesen als Kursleitungsvertretung. Du kennst die Geschichte von dieser Schule gleich gut, mindestens wie ich, Simon. Du bist nämlich schon vor mir, nämlich schon bei der Gründung von dieser Schule. Und ab dem allerersten Projekt mit dabei gewesen. Ab dem 96. Genau. Und bei mir ist dann dort, weil ich schon bei DRS3 so einen institutionellen Weg schon gegangen bin. Also ich habe Redaktionen geleitet, auch die Ausbildungsredaktion geleitet. Mal schauen, wie das durchkommt gegen den Zug. Und habe dann gefunden, ja, jetzt muss man irgendwie schauen, dass die Schule auf den Weg kommt, weil die prekären Millionen, die du da angesprochen hast in deinem Intro, oder, das bezieht sich gerade ziemlich ein bisschen auf die Schule. Ich leite sie jetzt im 2006 habe ich die Schulleitung übernommen und im 9 dann auch noch Geschäftsleitung dazu. Also jetzt bin ich auch noch dafür verantwortlich, dass irgendwie der Kohle stimmt, unter dem Strich.
Das war das Stichwort eigentlich, die prekären Millionen. Es ist immer wieder etwas, wo ich so in Betrieb, kleineren Betrieb, die aus einer alternativen Ecke kommen, grösser werden, haben wir plötzlich irgendwie 50 Mitarbeitende. Das Budget wird grösser und grösser. Man schafft quasi mit einem Umsatz von einer 3/4 Million, glaube ich, ungefähr.
Mittlerweile ist es eine Million.
Wirklich. Oder mittlerweile ist es eine Million. Tatsächlich die prekäre Million, die eigentlich jedes Jahr wieder zur Diskussion steht, wie der Verein überhaupt weitergeht?
Das ist wirklich ein schwieriges Thema. Ich habe heute Morgen, bevor ich hier gekommen bin, mit einem Projektmitarbeiter von uns ganz ein heikles Telefon gehabt. Er arbeitet mit in einem Empowerment-Projekt, wo es darum geht, Menschen, die eher einen schweren Zugang haben zur Öffentlichkeit, ein Mikrofon aufzumachen. Das Projekt heisst Radio Locomotivo. Ist seit 5 Menschen mit Psychiatriebetroffenheit machen Radio bei Gemeinschaftsradios. Ist inspiriert von Psychiatrie-Radios aus Lateinamerika. La Colifata ist das bekannteste. Hat es an der ZHDK ist einmal das Projekt gross vorgestellt worden mit der Filmvorführung auch, wo dort gemacht worden ist. Und wir haben jetzt gerade die 4. Redaktion, die unterwegs geht von Radio Locomotivo. Super schön, wie sich das entwickelt, wie in allen Regionen Leute dazukommen. Jetzt haben wir letzte Woche Besuch gehabt von psychiatriebetroffenen Radiomacherinnen aus Nürnberg. Und das war ein rechter Aufwand, das zu organisieren, das zu begleiten. Dann ist heute Morgen eben an dem Telefon darum gegangen, ja, wie hoch ist jetzt die Rechnung, die der Projektmitarbeiter stellen kann. Und er hat gesagt, er hat etwa 30 Stunden aufgewendet. Dann musste ich sagen, es ist immer noch so bei uns, die reine Begleitzeit, oder wenn man miteinander geht, zum Mittagessen, die Zeit ist nie bezahlt. Und er selber hat einen Ansatz, der sich sonst an der Psychiatriepflege orientiert, vom Ansatz vom Kanton Bern. Und als ich ihm dann den Ansatz gesagt habe, den Stundenansatz, der bei uns für ihn tätig gelten, ist mir etwa auf 1.20 Franken mehr gekommen, als er seiner Putzfrau zahlt. Und das ist wirklich, habe ich gemerkt, das war so verletzend gewesen, müssen zu sagen, bei uns ist der Ansatz 36.40 Franken, ist glaube ungefähr, ja, so, ziemlich genau so war, glaube ich, die Zahl. Und es ist jemand, der sonst sicher mindestens 20 Franken mehr auf die Stunde verdient. Also das ist etwas, das hat sich in den letzten 20 Jahren nicht gross verändert an dieser Schule. Man kann nicht alle Arbeitszeit aufschreiben und das sind weit, weit unter dem, wo zum Beispiel an der ZHDK oder zum Beispiel an einem Medienausbildungszentrum oder an einer Fachhochschule oder an einer Uni natürlich schon gar nicht gezahlt wird. Und das ist einerseits schwierig und auf der anderen Seite wachsen die Hintergrundkosten, die wir haben, genau wie bei jedem anderen Betrieb auch. Also das heisst, die Buchhaltung wird aufwendiger, die Qualitätssicherung, die man muss haben, weil man braucht irgendein Label. In der Erwachsenenbildung ist das Eduqua, wo muss der Stempel auf der Webseite drauf sein, auf der Projekt drauf sein. Man braucht eine externe Revision, dass man überhaupt bei Stiftungen kann Gesuche eingeben kann und sagen, wir sind im Handelsregister eingetragen, wir sind steuerbefreit. Also es ist eigentlich etwas sehr Ähnliches wie eine Start-up-Firma im kreativen Bereich, ganz schnell auch reinläuft, wenn etwas mal gut rollt und man sich ein bisschen fürschi entwickelt und ein bisschen mehr wird, ist man heute relativ schnell bei einem Umsatz von einer halben, einer Dreiviertel, einer ganzen Million. Das ist in der Schweiz nicht mehr eine grosse Zahl. Und da haben die Leute Erwartungen dran, die dann einen Betrieb, der permanent im Bier fühlen.
Was ist Pioniertat von dir persönlich? Was ist die Zusammensetzung von dem, was dich antreibt?
Wenn eine Idee kommt, grundsätzlich mal zu denken, das kann man schon machen, das geht. Ist Radio Lokomotivo ist ein gutes Beispiel für das. Da ist jemand, der damals in der Psychiatrie zu Bern gearbeitet hat, auf mich zukam und hat gesagt, du, ich habe da jemanden, der war in Lateinamerika, der hat miterlebt, wie Radioschaffen in Kliniken Menschen wirklich etwas bringt. Hast du das Gefühl, das kann man in der Schweiz auch machen? Und dann habe ich einfach gesagt, ja, also, wenn du die Leute hast, die mitmachen wollen, dann habe ich die Leute, die dich ausbilden können. Und ich habe mit den freien Radios Kontakt, wie man Sendungen neu aufbauen kann. Und ich habe dort, wo man Sendezeit überhaupt zur Verfügung stellen kann für die Projekte. Ich denke, das ist das eine. Und das andere ist, hat sich jetzt in Bezug auf die ganze Schule dann schon auch in einem strukturellen Bereich bewegt. Was dort gelaufen ist, zu büscheln, ein bisschen zu sortieren, zu sagen, okay, wir machen einerseits die Ausbildungen für Radioschaffende, andererseits versuchen wir mit Jugendlichen, wo viele davon ein bisschen quer in der Landschaft stehen, über Radioprojekte Wege zu finden und dann eben die Empowerment-Projekte mit Menschen mit Beeinträchtigungen, also Leute, die kognitiv beeinträchtigt sind oder eben Psychiatrie betroffen oder die nicht sehen. Das sind die Gruppen, mit denen wir arbeiten. Und das so zu positionieren, dass es wahrgenommen wird von aussen, das ist sicher der zweite Teil. Ist vielleicht strukturelle Arbeiten kommt einem ja immer ein bisschen weniger spannend vor, als wenn man vorne an einem Projekt kann dabei sein kann. Aber es ist jetzt auch, finde ich, eine wichtige Entwicklung gewesen.
Was ich rausgehören ist so ein Engagement. Du redest von Radio Lora mit der Frauengruppe, die dich einsetzt für Leute mit Beeinträchtigung. Ist das so ein Hauptwort, das du setzen für dich?
Also ich denke, dass ich seit ich ein kleines Kind bin, so funktionieren, dass ich anschaue und Ideen entwickle zu dem, was ich sehe und dann versuche, die umzusetzen. Und wenn jemand, also vor allem vielleicht auch, wenn eine Behörde sagt, nein, das geht nicht, dann kommt ein starker Impuls, also bis jetzt, jetzt bin ich Ende 50, das hat nicht wahnsinnig nachgelassen, der Impuls ist immer noch da, also wenn jemand kommt und sagt, vergessen Sie das mal, das geht nicht, dann kommt gerade der Gedanke, ja, ja, mal schauen, wirklich mal schauen, ob das nicht geht. Und ziemlich manchmal ist es so, dass schon Türen aufgehen und dass man Sachen kann umsetzen kann, die einem zuerst alle gesagt haben, das geht nicht.
Also muss man dir eigentlich immer sagen, es geht nicht und dann drückst du es durch?
Also es muss dann schon auch noch etwas sein, was mich interessiert. Es funktioniert schon nicht für ganz alles.
Wenn du jetzt so eine Palette kannst aufmachen von Interessen, was dich im Leben interessiert und was dich beschäftigt.
Ist es wahrscheinlich schon unter dem Strich, sind es so die Themen, wo dann in ein soziales Engagement münden. Also auch als Journalistin habe ich meistens mich mit, damals hat man dem Schwarz-Weiß-Thema gesagt, beschäftigt, Frauen, Jugend, Soziales. Also das sind sicher die Inhalte gewesen, die mich einmal beschäftigt haben. Und ein Stück weit wahrscheinlich auch, weil, also das ist natürlich mit dem Alter mehr dann dazu gekommen, auch das Begleiten von jungen Leuten, die nachkommen, die auch Ideen haben, die irgendeinen Rahmen brauchen, wo sie die drin können umsetzen können. Das ist sicher in den letzten 20 Jahren mehr dazu gekommen. Es ist mir auf jeden Fall meistens wichtiger, Projekte zum Gelingen zu bringen, als irgendeine kleine Idee von mir noch persönlich irgendwo gehen umzusetzen. Und da kann man jetzt recht streiten, ob das gut ist oder schlecht. Oder?
Du hast 3 Platten mitgebracht. Du musst eine auslesen und erzählst mir schnell etwas dazu. Wir haben Barbara Thompson, La Belle, Pressure Cooking.
Und noch Jim Pepper.
Jim Pepper.
Also ich habe alte Platten mitgebracht, nicht neue Musik, also weniger das, was ich jetzt heute aktuell so höre. Und Barbara Thompson ist Saxophonistin, das ist Anfang 80er Jahre Jazzfestival Volkshaus Zürich. Es hat wenig Saxophonistinnen gegeben in der Zeit, muss man sagen. Sie ist einerseits als Frau ein bisschen gehypt worden, andererseits fest belächelt. Und ich würde gerne Little Ennio schauen. Das ist, glaube ich weiß nicht mehr, auf welcher von allen 4 das es ist. Und dann ist das Konzert natürlich am Sonntagnachmittag im Volkshaus angesetzt gsi, frühen Nachmittag, nicht so wahnsinnig viele Leute, aber viele Kinder. Und dann hat die Band so gespielt und es ist so ein bisschen vor sich hingetümpelt, das Konzert. Und dann hat sie Little Ennio angefangen zu spielen und alle Kinder, die umeinander waren, sind gegen die Bühne vorgesäppelt und haben angefangen umeinander tanzen. Und sich so mit Ellenbögen am Bühnenrand, man hat dort noch können, ganz nahe zu der Bühne, es hat niemand interessiert, ob jemand durchklettert oder nicht. Also haben sich so mit den Ellenbögen am Bühnenrand angeklammert und sie angehimmelt. Und die Kinder haben ja nicht verstanden, dass Little Ennio wirklich ein Song für ihre Tochter ist. Also hat sie für ihre Tochter, die vierig war, komponiert. Und da habe ich einfach gedacht, wow, wenn eine Idee so aufgeht, also man hat eine Idee, man setzt sie um, dreht sie noch einmal vor und es wird ohne Erklärung und noch in einer anderen Sprache einfach verstanden. Das ist mir so in den Sinn gekommen beim Zusammensuchen von der Musik für heute.
Little Ennio von Barbara Thompson, wir hören schnell rein und möchten dann auch gerade den Raum öffnen für das Publikum, das vor Ort ist, für eventuelle Fragen. Wir hören jetzt ein Stück Musik. Little Ennio. Oh.
Ist ein ziemlich feines Stück. Man hört auch vielleicht daraus, dass ich in der selben Zeit auch mir noch hätte können erträumen, auch so gut Saxophon zu spielen. Aber das hat es also nie gegeben.
Der Nick hat gerade noch eine Frage.
Ich habe viele Fragen. Lieslotte, ich glaube, wir sehen uns heute zum ersten Mal überhaupt. Allerdings hat mir Simon schon öfter von dir erzählt. Ich habe eigentlich eine einfache Frage und eine kompliziertere Frage. Die einfache Frage wäre, was ist denn für dich ein angemessener Stundenansatz zum Arbeiten?
Eben, gell, das macht es mir dann so schwer in diesen Diskussionen, weil ich habe nie in meinem Leben in Stundenansätze zum Arbeiten gedacht. Oder ich habe einmal mehr so gedacht, ja, jetzt mache ich das Projekt und ich brauche so und so viel Geld zum Leben im Monat. Und das war, als ich jung war, weniger. Als ich Kinder hatte, zwischendrin ein bisschen mehr. Jetzt sind die Kinder draussen langsam, dann wird es wieder ein bisschen weniger. Das ist für mich ganz eine schwierige Frage zu beantworten. Also ich finde, wenn man in einer Stadt wie Zürich lebt, oder, dann finde ich natürlich auch, dass ein Monatslohn, der netto auszahlt, 3'000 Franken wäre, dass das für die allermeisten Menschen nicht lange zum Leben. Und dann ist man ganz schnell, ist man dann halt eben je nach Lebenssituationen und wie viel die Leute für die Wohnungen müssen zahlen, ist man dann bis schnell auf 5'000 Franken, wo ein Familieneinkommen muss sein. Und das ist die unterste Grenze wahrscheinlich. Sobald man das zweite geht arbeiten, kommen Krippenkosten dazu. Und dann steigt ja die Summe immer wie mehr. Und dann bist du wahrscheinlich eben schon bald auf einem Stundenlohn von 50 Franken drauf. Und ich hatte ganz sicher selber Zeiten, wo ich bei DRS3 gearbeitet habe und dort auch verantwortliche Positionen hatte. Also dort habe ich doppelt so viel verdient, wie ich jetzt mit dieser Schulleitung verdiene. Also das ist so. Für mich persönlich ist es einfach nie das erste Ausschlaggebende war. Und darum fällt es mir wirklich sehr schwer, in Stundenlöhne zu denken. Aber also, ich meine, ich gebe heute Aufträge raus, das heisst, ich muss. Oder? Und finde es aber ja, ich finde es eine schwierige Frage. Es wäre mir eigentlich noch sympathisch, wenn wir könnte einmal offen miteinander darüber reden, wie ist denn deine Lebenssituation, was brauchst du zum Leben? Also, wir hätten gerne von dir die und die Arbeit. Was brauchst du, dass du die Arbeit so kannst machen, ohne dass du nachher am Abend noch musst, eine Nachtschicht in den Beinen zu hängen? Das nützt ja dann auch niemandem etwas. Und dass man sich so näher kommt. Aber also, das ist heute auch nicht eine Realität, dass man miteinander so kann über Löhne reden. Wir sind ja immer noch in der Schweiz und wenn man möchte, dass man einigermaßen eine Lohntransparenz kann haben, muss man das ja dann ankreuzeln, oder so irgendwo bei einem Beiblatt von einem Vertrag. Ich stimme der Lohntransparenz zu oder nein, ich nehme mein Recht auf Geheimhaltung in Anspruch. So.
Und wie hast du denn das für dich selber ausgemacht? Also was ist die, wenn wir jetzt, sagen wir, ganz einfach Lohn mit Wichtigkeit aufrechnet, was ist denn für dich die Grenze? Wo ziehst du die Rechtfertigung, dass jetzt ein Nettolohn von 3'000 Franken Sinn macht?
Also ich finde, ein Nettolohn von 3'000 Franken macht nicht Sinn, oder? Das wollte ich schon.
Und was bringt dich denn dazu, das doch zu machen?
Franken. Ich hätte den Netto, ich bin alt, das heisst, die Abzüge sind horrend. Ich kann dir den Bruttolohn sagen, ich hätte für die Schulleitung einen Bruttolohn von 6.700 Franken bei 100%. Und ist eingerechnet, dass man von der Arbeitszeit noch mal 10% als nicht gezahlte Überzeit noch drin hineingibt. So, man kommt, kann es dann auch ausgerechnet, wegen dem Gespräch heute Morgen. Und ich bin dann darauf gekommen, dass dann mein Stundenlohn, wenn ich die nicht gezahlte Überzeit mit einrechne, wäre dann mein Stundenlohn jetzt auf etwa 42 Franken. Und da muss ich sagen, so wie ich im Moment lebe, das ist okay. Jetzt bin ich aber 59 und in dem Alter tut man meistens das erste Mal, oder vielleicht ist das auch schon ein bisschen spät, oder sollte sich dann mal damit auseinandersetzen, ja Himmel, wie geht denn das weiter? Was kommt denn da mal für ein AHV? Bis wie lange kann ich eigentlich so gepickt arbeiten, wie ich jetzt tue? Wie lange mag ich das überhaupt noch? Und dann hat man vielleicht einmal ein Gespräch mit der zuständigen Sachbearbeiterin von der Pensionskasse. Und dann sagt sie einem, ja, sie, Frau Tändler, das wird also schwierig, oder? Und dann merke ich schon, okay, jetzt merke ich, aha, mein Leben hat ja eine Konsequenz, wirklich in mein ganzes Alter hinein. Also es ist nicht wirklich vorstellbar, dann einfach einmal voll in Rente gehen und überhaupt nichts mehr zu machen. Es wird sicher sehr viel einfacher und man kann sich die Projekte auswählen, die man will. Und einmal eins gratis machen und dann vielleicht mal wieder eins, das Geld bringt. Aber auf ein höchstes Alter in der Schweiz mit allfälliger Pflegebetreuung und so, wird schwierig. Also das ist etwas, wo auch zu den Preisen kommt dazu, also, oder zu der Kehrseite gehört von der Medaille, wenn man versucht, das Berufsleben so zu gestalten, dass man denen, also dass man zuvorderst die Sachen umsetzt, die einem wichtig sind. Und jetzt eben den guten Lohn vielleicht eher an die zweite Stelle setzt.
Hast du das Gefühl, das sind Themen, wo man kann antizipieren, also voraussehen, oder ist das etwas, wo man immer erst im Nachhinein drauf kommt?
Also ich hoffe, dass man ja nicht irgendwie mit 20 an dem nachdenkt, dass sonst passiert nichts. Oder? Also ich denke, es ist sicher für alle Menschen, die in dieser Stadt oder in diesem Land leben, wichtig, dass man nicht dann so muss arbeiten muss, dass man sich total aufhängt dafür und dann eben auch nicht mehr frei wählt, nachdem, wie einem die Inhalte zu steuern, oder? Sondern auch andere Prioritäten setzt. Ich habe das auch zwischendrin probiert, mich hat es einfach nicht so glücklich gemacht und dann habe ich es wieder müssen ändern. Aber wenn man sich überhaupt nie überlegt, dann ist es wahrscheinlich auch ein bisschen eigenartig. Also wir sind ja permanent mit diesen Themen konfrontiert, wenn wieder alle Leute anrufen und fragen, ob man Krankenkassen wechseln will wegen der Prämie oder sonst irgendwelche Mails zum Thema Altersvorsorge kommen oder dort, wo man das Lohnkonto hat, der Banker einmal anruft und sagt, sie sind jetzt so und so alt, wir wollen jetzt alle Leute in dieser Generation, also ist auch bei einer Kantonalbank oder bei einer Genossenschaftsbank, ist das so, oder? Tut man die Leute dann einmal einladen zu einem Gespräch und dann aufdröseln, wie das dann so aussieht aufs Alter. Es ist wahrscheinlich ein Hin und Her, aber hoffentlich tut man es nicht von Anfang an in den Vordergrund rücken. Das blockiert einem sehr dann.
Der Simon spielt ein Stück Musik, wenn ich das Zeichen richtig verstehe.
Ja, wir danken da ganz herzlich der Liselotte Tändler fürs Vorbeikommen. Wir sind so am Schluss vom ersten Gespräch. Wir hören noch die Specials. Enjoy yourself. It's later than you think.
Merci vielmals.
Enjoy yourself. It's later than you think. Enjoy yourself. to enjoy myself first. It's good to be wise when you're young, 'cause you can only be young but for once. Enjoy yourself and have lots of fun. Go to school, learn the rule, don't be no faker.